Und die Frage, die ich alle an alle stellen möchte, eine Frage, die Sie sich alle stellen sollten und die, wie wir auch sehen werden, mit der Kurzpredigt sehr gut in Verbindung stehen wird, ist die Frage, wie dankbar sind Sie? Oder wie dankbar bin ich? Oder wie dankbar sind wir? Vielleicht ist das eine nicht so sonderbar schwere Frage, denn wir sind ja doch alle dankbare Menschen. Aber schauen wir uns dies einmal näher an. Da gibt es ein sehr interessantes Beispiel in Lukas Kapitel 17. Lukas 17 und angefangen in Vers 11. Lukas 17 und Vers 11. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, zog er mitten durch Samarien und Galiläa. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen etwas entfernt, und riefen mit lauter Stimme, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, da sagte er zu ihnen, geht hin, zeigt euch den Priestern. Und es geschah, indem sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber unter ihnen kehrte um, als er sah, dass er geheilt war, und pries Gott mit lauter Stimme, fiel zu seinen Füßen auf sein Angesicht und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Und Jesus antwortete aber, sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind denn die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben oder um Gott zu danken, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Nur dieser eine Fremde, dieser Ausländer, dieser von den Juden verachtete Mensch kam zurück und dankte Christus. Die anderen 9 taten es nicht. Die sahen das höchstwahrscheinlich als selbstverständlich an. Nicht der Mühe wert, zurückzukehren, um Christus zu danken. Vielleicht haben sie gedacht, naja, der ist vielleicht schon weiter gewandert, vielleicht schwierig, ihn zu sehen, vielleicht weiß er sowieso, dass ich dankbar bin, brauche ich nicht extra noch hinzugehen, um ihm meinen Dank auszusprechen. Was immer die Entschuldigung gewesen sein mag, Christus hat die nicht akzeptiert. Er hat gesagt, wieso kommen die anderen nicht zurück, um mir zu danken? Warum nur der eine? Und der war auch noch ein Ausländer. Wenn wir nicht wahrlich Gott dankbar sind, für das, was er in unserem Leben tut, sind wir in großer Gefahr. Schauen wir uns einmal einen Prozess an, der in Römer Kapitel 1 beschrieben steht. Römer Kapitel 1 und lesen wir angefangen in Vers 18. Da heißt es in Römer 1 und Vers 18, denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit unterdrücken. Denn was man von Gott wissen kann, ist unter ihnen offenbar, weil Gott es ihnen offenbart hat. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, ist seit der Erschaffung der Welt im Geschaffenen zu sehen und zu erkennen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Obwohl, Vers 21, sie Gott kannten, haben sie ihn weder als Gott geehrt noch ihm gedankt, sondern sind in ihrem Denken dem Nichtigen verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Und wenn Sie das weiterlesen, dann werden Sie sogar finden, dass Sie sich dann sogar total von Gott abgewandt haben. Wenn wir das auf uns heute und auf die Kirchenmitglieder und diejenigen, die es werden wollen, beziehen, bedeutet dies, wir sind diejenigen, die Gott gekannt haben, ganz besonders. Aber wie dankbar sind wir? Wie viel Ehre geben wir Gott? Oder sind wir auch in der Gefahr, dass unser Denken sich dem Nichtigen zuwendet, dass unser verständiges Herz unverständig wird, verfinstert wird? Wir haben über das Auge gehört, wenn es finster ist, wie es dann im Menschen aussieht. Eine Gefahr, nicht dankbar zu sein, was Gott in unserem Leben tut. Nun, Gott warnt das alte Israel. Gott warnt das moderne Israel. Und wir sind ja auch das geistige Israel heute. Gott warnt uns davor, dass wir ihn nicht vergessen. Dass wir nicht vergessen, ihm dankbar zu sein und ganz besonders dann, wenn es uns gut geht. Schauen wir uns einmal 5. Mose 8 an. 5. Mose 8, angefangen in Vers 10. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du dem Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Vers 11. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote, seine Rechte und Satzungen, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Dass, wenn du nun gegessen hast und satt bist, schöne Häuser erbaust und darin wohnst, deine Rinder und Schafe sich vermehren, dein Silber und Gold sich vermehren, alles, was du hast, sich vermehrt, dass dann dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Und heute hat uns Gott aus dem geistlichen Sklavenhaus der Sünde geführt. Vers 15. Und dich durch die große und schreckliche Wüste geleitet hat, wo feurige Schlangen und Skorpione waren, wo lauter Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus den harten Felsen hervorgehen, speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, indem er dich demütigte und prüfte, damit er dir hernach wohltäte. Vers 17. Du könntest sonst in deinem Herzen sagen, meine Kräfte und die Stärke meiner Hände haben mir dieses Vermögen verschafft. Gott hat damit nichts zu tun gehabt, das habe ich alleine für mich erwirtschaftet. Vers 18, sondern denke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kräfte gibt, solch mächtige Taten zu tun, damit er seinen Bund hält, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Wirst du aber den Herrn, deinen Gott, vergessen und anderen Göttern nachfolgen, ihnen dienen, sie anbeten, so bezeuge ich heute gegen euch, dass ihr umkommen werdet. Genauso wie die Nation, die der Herr vor euch umbringt, so werdet ihr auch umkommen, weil ihr der Stimme des Herrn eures Gottes nicht gehorsam seid. Es ist also eine große Warnung hier, nicht Gott zu vergessen, gerade auch dann, wenn es uns gut geht. Nicht zu vergessen, ihm zu danken dafür, dass es uns gut geht. Wir werden noch sehen, dass wir auch Gott danken sollen, wenn es uns nicht gut geht. Scheint ein Widerspruch zu sein. Werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen. Aber zunächst einmal schauen wir uns David an. David, ein Mann nach Gottes eigenem Herz. Ein Mann, der Reue kannte wie wenige. Er hat schwer gesündigt, aber er hat auch schwer und stark bereut. Und er hat auch etwas anderes gehabt. Er hat eine Gewohnheit entwickelt in seinem Leben. Eine Gewohnheit, Gott zu danken. Er würde sogar manchmal mitten in der Nacht aufstehen, zu Mitternacht aufstehen, um Gott zu danken. Ihm zu zeigen, wie sehr er dankbar war für die Tatsache, dass Gott in seinem Leben wirkte. Psalm 119. Psalm 119 und Vers 62. Um Mitternacht stehe ich auf, um dir für die Ordnungen deiner Gerechtigkeit zu danken. Aber achten wir auf das, was hier gesagt wird. Für was hat David Gott gedankt? Für seine gerechten Gesetze, könnte man sagen, für seine gerechten Ordnungen. Die Tatsache, dass er verstand, dass Gott uns sein Gesetz gab zu unserem Besten. Nicht um uns zu schädigen, nicht um uns Leid zu tun, zu unserem Besten. Und die Tatsache, dass wir es verstehen können, die Tatsache, dass David es verstand, dass Gott ihm dieses Verständnis gab, dafür hat er ihm gedankt. Um Mitternacht. Nicht in jedem Falle, zu jeder Mitternacht offensichtlich, aber hin und wieder auch sogar zu solchen Zeiten. Und diese Haltung, diese Einstellung, diese Gewohnheit der Dankbarkeit, die war in seinem Leben total vorhanden. Es gibt da viele Stellen. In Psalm 92. Und obwohl es nicht ausdrücklich gesagt wird, sieht es so aus, dass dies von Mose geschrieben wurde, der auch Psalm 90 geschrieben hat. Und da heißt es hier, dies ist ein Psalmlied für den Sabbat. Also für heute. Heute ist ja auch ein jährlicher Sabbat. Vers 2. Psalm 92, Vers 2. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn zu danken und deinem Namen Lob zu singen. Du Höchster, ein köstlich Ding. Ist das unsere Einstellung? Sehen wir das so, dass wir uns erfreuen daran, dass wir Gott danken können für das, was Gott uns gibt? Gerade auch in geistlicher Hinsicht. Asaph war jemand anderer, der von Dankbarkeit sprach. Und er sagte etwas sehr Interessantes im Psalm 79 und in Vers 3, und in Vers 13. Psalm 79 und Vers 13. Wir aber, dein Volk und Schafe deiner Weide, werden dir ewig danken und deinen Ruhm für alle Zeit verkünden. Wir hatten ja etwas gehört von lebenslänglicher Art und Weise zu leben. Hier gibt es eine weitere Situation, wo es heißt, wir werden dir ewig danken. Wir, Gottes Volk, werden Gott ewig danken, für alle Zeit Gottes Ruhm verkünden. Das ist die Einstellung, die hier beschrieben wird. Wir lesen auch im Psalm 100, die Verse 4 und 5. Psalm 100, Vers 4. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, lobt seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich, seine Gnade währet ewig und seine Treue durch alle Generationen. Auch hier wiederum geht es darum, dass wir Gott danken sollen. Aber schauen wir uns auch wiederum an, wofür wir hier Gott danken sollen. Geht ein zu den Toren, zu seinen Vorhöfen. Eine symbolische Beschreibung auch für Gottes Tempel. Und Gottes Kirche heute ist Gottes Tempel. Gottes geistlicher Leib, Christi geistlicher Leib. Danken auch für die Möglichkeit, die uns gegeben wird, Gott zu verehren. Mit Menschen gleicher Gesinnung. Wir sollten diese Gelegenheit wahrnehmen, so oft wie wir es können. Und dankbar dafür sein, dass wir diese Gelegenheit überhaupt haben. Viele heute haben sie nicht mehr. Jedenfalls nicht in persönlicher Weise. Sie sind zerstreut. Und wir haben jetzt das Internet, wodurch Menschen sich zuschalten können. Aber was für eine Gelegenheit ist dies, uns versammeln zu können und Gott dadurch auch zu danken? Wie oft sollten wir Gott danken? Nun, wir hatten bereits gesehen, David, hin und wieder stand er auf zu Mitternacht, um Gott zu danken. Aber hat er ihm nur zu solchen Zeiten zur Mitternacht gedankt? War das alles, was er tat? Schauen wir uns einmal 1. Chronik an, Kapitel 23. 1. Chronik 23. Und zunächst Vers 26. So wurden auch die Kinder Levi gezählt. Von 20 Jahren an und darüber, weil sie ja die Wohnung nicht mehr zu tragen hatten mit all ihrem Gerät ihres Amtes. Also hier werden jetzt Leviten gezählt, 20 Jahre alt und darüber. Und nun, was wird von ihnen erwartet? Vers 30. Und um zu stehen des Morgens, um zu danken und den Herrn zu loben und des Abends genauso. Also hier wurde erwartet von den Leviten, 20 Jahre an und darüber, Gott täglich zu danken, des Morgens, des Abends. Und dann kommt David daher und spricht von Dank um Mitternacht. Was sagt uns dies? Nun, es sagt uns, dass wir eigentlich immer Gott dankbar sein sollen. Es geht nicht nur um spezifische Zeiten. Man steht morgens auf vielleicht, macht sich fertig, gibt ein kurzes Dankgebet und dann hat sich das für den Rest des Tages. Darum geht es nicht. Es geht um eine Einstellung der Dankbarkeit zu allen Zeiten. In 1. Korinther Kapitel 1. Vers 4. Da sagt Paulus, ich danke meinem Gott alle Zeit. In diesem Falle hier, euretwegen, für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Er dankte Gott alle Zeit, mir geht es hier um das Wort alle Zeit, für Gutes, was Gott anderen gegenüber erwiesen hat. Aber der Punkt ist der, er tat es alle Zeit. Und nicht nur in diesem Falle für die Korinther, sondern schauen wir uns Epheser an, Kapitel 5. Ich hoffe nicht, dass ich gerade etwas gesagt habe, was jemanden da irgendwo veranlasst hat, den Raum zu verlassen. Darum geht es nicht. Ich weiß genau, das war eine Notwendigkeit. Und diese Notwendigkeit, die muss auch manchmal sein. Das ist halt so. Aber hier in Epheser Kapitel 5 und Vers 20 lesen wir Folgendes. Und sagt Gott dem Vater Dank zu jeder Zeit und für alles. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dankt Gott dem Vater Dank zu jeder Zeit und für alles? Ich meine für alles? Egal in welcher Situation man sich befindet, egal welche Leiden man durchläuft, auch da soll man Gott dafür danken? Wie ist das zu schaffen? Schauen wir uns 1. Thessaloniker Kapitel 5 an. 1. Thessaloniker Kapitel 5 und Vers 18. Da heißt es, sagt Dank in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Sagt Dank in allen Dingen, oder man kann auch sagen, in allen Umständen, in allen Gelegenheiten. Man soll also Gott immer danken, zu aller Zeit danken, für alles danken, in jedweder Situation danken. Das ist das, was die Bibel sagt. Und unsere Einstellung der Dankbarkeit muss über Worte des Dankes sogar noch hinausgehen, obwohl die auch erwartet werden, wie ja Christus erwartet hatte, dass die anderen, die auch geheilt worden waren, zurückkamen, um ihm den Dank ganz persönlich auszusprechen. Aber es geht mehr noch um die Einstellung unserer Dankbarkeit in unserem ganzen Leben. Eine Einstellung, die reflektiert wird durch unsere Haltung, wie wir leben, wie wir denken, wie es in unserem Inneren aussieht. Hier ist, was uns Paulus in Kolosser Kapitel 3 sagt. Wenn man diese Einstellung hat, wird man nicht sofort aus der Bahn geworfen werden, wenn irgendetwas geschieht, was einem nicht so ganz passt oder was man nicht so erklären kann, dann hat man diese Einstellung noch nicht entwickelt. In Kolosser Kapitel 3 und Vers 17. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Alles, was ihr tut, in Worten, mit Werken, das tut im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Da gibt es eigentlich keine großartigen Ausnahmen hier. Ich lese keine Ausnahmen hier, wie das hier formuliert ist. Wenn wir im Einklang mit Gottes Willen leben, dann können wir, wie wir sehen werden, Gott in allem und für alles danken. Wenn wir nicht im Einklang mit Gottes Willen leben, dann können wir es nicht. Wenn unsere Prioritäten falsch sind, wenn unsere Ideen falsch sind, wenn unsere Einstellung gegenüber Gottes Worten, was er uns sagt, falsch ist, dann können wir diese Anforderungen nicht erfüllen. Schauen wir uns Kolosser Kapitel 3 an und Vers 15. Kolosser 3 und Vers 15. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leib und seid dankbar. Christus sagte uns, dass er uns seinen Frieden geben wird, wenn wir den Heiligen Geist erlangt haben. Und um auch dies noch einmal deutlich zu betonen, den Heiligen Geist können wir nur, laut Bibel, dadurch erlangen, dass wir bereuen, dass wir unsere Sünden bereuen, dass wir den Opfertod Jesu Christi annehmen für die Vergebung unserer Sünden, dass wir dann auf die richtige Weise als Erwachsene nach Reue und Glaube getauft werden, als ein äußeres Zeichen innerer Reue, in einem Wasserbad, sagen wir einmal, unseren alten Menschen begraben, herauskommen aus diesem Wassergrab und, absolut notwendig, dass ein Prediger der wahren Kirche uns die Hände auflegt und Gott den Vater bittet, den Heiligen Geist zu geben. Wer meint, den Heiligen Geist auf andere Weise erlangt zu haben, hat er ihn nicht erlangt, und ich sage das ganz dogmatisch. So. Wenn wir den Heiligen Geist erlangt haben, dann haben wir damit auch die Liebe Gottes erlangt, die in unsere Herzen gegossen wird durch den Heiligen Geist. Dann haben wir den Frieden Jesu Christi erlangt, den er uns geben will, der gesagt hat, ich gebe euch meinen Frieden, nicht wie die Welt gibt. Und dann können wir dankbar sein, wie Paulus hier sagt. Dann können wir dankbar sein. Dann kann der Friede Gottes in unseren Herzen leben. Gott hat uns seinen Weg offenbart. Und er hat uns auch die Möglichkeit gegeben, diesen Frieden zu erlangen. Den Frieden Gottes. Und denken wir daran, dass Jesus Christus nicht nur gelehrt hat, sondern auch gelebt hat, was wir in seinem Wort lesen, was er uns gesagt hat. Matthäus Kapitel 11. Und schauen wir auf, wofür Jesus Christus Gott dem Vater dankt. Denn nur so für einige Dinge, nur für etwas, aber nicht für alles, was ihm widerfuhr. Matthäus Kapitel 11, angefangen Vers 25. Zu der Zeit begann Jesus zu sprechen. Ich preise dich, Vater. Man kann auch übersetzen, ich danke dir, Vater, wie es andere Übersetzungen auch haben. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du das den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen gezeigt. Ja, Vater, denn so gefiel es dir. Er hat dem Vater dafür gedankt, dass er den Unmündigen, also den, sagen wir mal, Verachteten in dieser Welt, ihn und mir, seine Wahrheit gezeigt hat. Und dafür hat Christus dem Vater gedankt. Aber er hat ihm auch für etwas anderes gedankt. Er hat ihm auch dafür gedankt, dass er diese Wahrheit den Weisen und Klugen verborgen hat, sodass sie es nicht verstehen konnten. Und Christus sagt, so war es wohlgefällig bei dir. Es war wohlgefällig bei dir, dass du die Wahrheit einigen offenbart hast und anderen den vielen, aber eben gerade nicht zu diesem Zeitpunkt. Warum? Warum und wieso konnte Christus hierfür den Vater danken, dass er die Wahrheit, die Weisheit, das Verständnis vielen nicht offenbart hat? Wir können manchmal vielleicht denken, ja nun gut, derjenige, der das nicht versteht, der ist doch so viel intelligenter als ich, der ist doch so viel mehr würdiger als ich, die Wahrheit zu begreifen. Warum hat Gott dem oder der die Wahrheit nicht gezeigt? Und warum mir, der ich ohnehin nicht allzu viel von mir gehalten habe? Und das mag der Grund sein. Das mag genau der Grund sein. Denn wenn Gott gewisse Wahrheiten diesen Weisen, den Mächtigen, den Herrschern, den Klugen offenbart hätte, was hätten die damit gemacht? Hätten sie wirklich dann auch danach gelebt? Wenn ich mir Leute anschaue, es gibt da Menschen, die haben den höchsten Intelligenzgrad überhaupt. Die gelten als die intelligentesten Menschen dieser Welt. Atheisten. Die glauben an die gottlose Evolutionsidee und dass wir alle aus einem schleimigen Urschlamm, einer Ursuppe da irgendwo uns entwickelt haben. Atheisten. Das sind die intelligentesten Leute dieser Welt? Dann wollen wir lieber Narren sein, die wir an solchen Unsinn nicht glauben. Aber Gott wusste genau, was er tat. Er wusste genau, wen er berufen würde und wen nicht. Denn er will, dass wir letztendlich alle ins Reich Gottes kommen, zu unserer Zeit, zur gegebenen Zeit. Nun, einige werden es nicht schaffen. Das wissen wir auch. Aber wenn Gott jemanden heute beruft, zu seiner Wahrheit beruft, dann weiß er, dass die Person es schaffen kann. Und er hat auch die Zuversicht, dass diese Person es schaffen wird. Manchmal hat er größere Zuversicht in uns, als wir uns selbst zutrauen. Aber er weiß auch, dass er andere, die er heute vielleicht in den menschlichen Augen hätte berufen können, die würden es nicht schaffen. Für sie ist der Zeitpunkt noch nicht gekommen. Sie müssen warten für das Millennium, für das große weiße Throngericht, wann ihre Chance da ist, wenn es für sie einfacher sein wird in diesem Sinne, zur Wahrheit zu gelangen. Und Gott sagte hier, so ist es wohlgefällig bei mir. Und Christus sagte, so war es wohlgefällig bei dir, dass du genau auserwählt hast, wen du in diesem Zeitpunkt berufen willst und wen nicht. Schauen Sie, das Geheimnis der Berufung Gottes hat viele, viele Menschen verwirrt. Und die haben nicht verstanden, dass heute nicht der einzige Tag des Heils für die gesamte Welt ist. Überhaupt, die Welt hat heute überhaupt gar keine Berufung erfahren. Die wird aber noch kommen. Gott will, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Aber zu seiner Zeit. Zu seiner Zeit. Für uns ist heute der Tag des Heils, wenn wir heute berufen worden sind. Für uns gibt es kein Zurück. Für uns gibt es keine zweite Gelegenheit. Aber auch da müssen wir begreifen, dass Gott viele nicht berufen hat, um sicher zu gehen, dass die, die er berufen hat, die es auch schaffen können und schaffen werden, wenn wir unseren Teil tun. Und schauen wir einmal uns an, was für eine Haltung, für eine Einstellung wir haben müssen. Römer Kapitel 7. Römer Kapitel 7 und Vers 24. Römer 7, Vers 24. Das ist das, was Paulus über sich selbst gesagt hat. Ist das etwas, was wir manchmal über uns selbst denken? Paulus schrieb das nach vielen Jahren seiner Berufung, seiner Bekehrung. Er sagte, ich elender Mensch, wer wird mich von diesem Leib des Todes erlösen? Ich danke Gott. Und jetzt kommt die Antwort, wer wird mich erlösen? Durch Jesus Christus, unseren Herrn, wird es geschehen. Ich danke Gott. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, wird die Erlösung kommen. Von alleine aus konnte er es nicht bewirken. Und er sagt, so diene ich selbst nur mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes. Also er wollte schon das Richtige tun. Aber mit dem Leib dem Gesetz der Sünde. Er verstand, er erkannte, hin und wieder würde er nach wie vor sündigen. Aber Gott würde ihm helfen. Manche, die werden so verzweifelt, wenn sie sich bei einer Sünde ertappen, dass sie meinen, jetzt ist die Welt zu Ende, jetzt ist für mich alles vorbei. Wir alle sündigen von Zeit zu Zeit. Es geht darum, dass wir bereuen, dass wir zur Erkenntnis kommen, dass wir bereuen müssen, wenn wir gesündigt haben, dass wir die Vergebung von Gott erlangen können, wenn wir bereuen. Und dann weitergehen, wie wir gehört haben. Nicht zurückblicken, das zurücklassen, aus dem wir herausgekommen sind, voranschreiten, nicht aufgeben und dankbar sein, selbst in solchen Zeiten. Paulus wusste, dass er von sich aus es nicht schaffen könnte. Er wusste das. Gott der Vater und Jesus Christus in ihm mussten es tun. Nun, er musste ein williger Teilhaber sein in diesem Prozess, natürlich. Aber er wusste, dass es nur allein durch die Kraft des Heiligen Geistes geschehen konnte. Der Heilige Geist, keine Person, wie das einige fälschlich lehren, sondern die Kraft, die von Gott dem Vater und Jesus Christus ausgeht und die in einem getauften Christ leben muss, diese Kraft, die uns bewirkt, das Richtige zu tun. Und Paulus war keineswegs jemand, der vergaß, Gott dafür zu danken, dass der Heilige Geist Gottes in ihm wirkte. Er verstand, dass dies von Gott kommen musste. Aber er war nicht wie derjenige, der geheilt wurde, auch physisch sagen wir einmal, und dann vergaß, Gott zu danken. Nein, er dankte Gott dafür, weil er dieses Verständnis hatte und auch die Kraft empfing. den wahren Weg zu gehen, auch wenn er es von seiner physischen Komposition her nicht konnte. Und noch mehr. Paulus, der war ein gelehrter Mann, wie wir wissen, er war ausgebildet worden im Gesetz des Judaismus. Aber er wusste auch, dass was immer für Talente er auch erhalten hatte, diese Talente von Gott kamen. Schauen wir uns einmal zunächst Johannes Kapitel 3 an, was ganz allgemein Johannes der Täufer sagte. Johannes Kapitel 3 und Vers 27. Johannes antwortete: Ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben wird. Wenden wir dies auf unsere Talente an. Sie haben, was immer Sie an Talenten haben, mit welchen Begabungen Sie geboren worden sein mögen, das ist nicht aufgrund Ihres Verdienstes geschehen. Es ist geschehen, weil Gott es Ihnen gegeben hat. In 1. Korinther Kapitel 4 und Vers 7. Denn hier waren Menschen, selbst in Gottes Kirche, die das nicht so recht verstanden. Die haben sich sehr viel eingebildet auf ihre Intelligenz, auf ihre Begabung, auf ihre Talente. Hier fragt Paulus: Wer gibt dir ein Vorrecht? Was hast du denn, dass du nicht geschenkt bekamst? Wenn du es aber geschenkt bekamst, was rühmst du dich denn, als ob du es nicht geschenkt bekommen hättest? Die Talente, die wir haben, mit denen wir geboren worden sind, die Begabungen, die wir haben, die wurden uns von Gott gegeben. Auch das ist ein Grund, Gott immer, tagtäglich, zu aller Zeit, dankbar zu sein. Wenn wir wirklich etwas geschafft haben mit unserem Leben, wenn wir wirklich etwas erreicht haben, aufgrund der Talente, sagen wir einmal, die wir haben, wem gebührt der Dank? Wem sollte der Dank gebühren? Schauen wir uns 1. Korinther Kapitel 14 an. 1. Korinther 14 und Vers 18. Hier ging es darum, dass Paulus auch begabt war in dem Sinne, dass er mehrere Sprachen sprach. Hat er sich dafür jetzt großartig was eingebildet? Einige haben Sprachtalent, andere haben nicht unbedingt Sprachtalent. 1. Korinther 14, Vers 18. Er sagt zunächst einmal: Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Nun, es waren keine Zungenreden, wie einige Gruppierungen das heute so interpretieren, es waren Sprachen. Paulus war jemand, der mehr in Sprachen sprechen konnte, mehr fremde Sprachen sprechen konnte, sagt er hier, als ihr alle zusammen. Aber hat er sich deshalb gebrüstet? Hat er deshalb gesagt: Ja, ich bin so ein intelligenter Mensch, ich kann also alle diese Sprachen sprechen? Er dankte Gott dafür, dass er dieses Talent hatte. Aber er sagt auch noch mehr. Auch wenn man ein Talent erhalten hat oder viele Talente erhalten hat, kann es der richtige Zeitpunkt sein, sie nicht zu gebrauchen. Es kommt auf die Umstände an. Er fährt fort in 1. Korinther 14 und Vers 19. Aber ich will in der Gemeinde lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in Zungen. Sieh, was für einen Sinn hat es, wenn er jetzt, sagen wir mal, Spanisch spricht zu Leuten, die kein Spanisch können. Der kann 10.000 Worte in Spanisch reden, aber sagen wir mal, die Deutschen, die da sitzen, die können kein Spanisch verstehen. Das bringt nichts. Dann sagt er: Okay, dann spreche ich halt nur 5 Worte in Deutsch, das verstehen die Deutschen. Das ist das, was er hier meint. Er sagt: Obwohl ich diese Talente habe, wende ich sie nur zum Nutzen der Gemeinde an. Nicht, um mich da irgendwo zu brüsten und zu zeigen, wie intelligent ich bin. Paulus hat sehr viele Vergünstigungen von Gott erhalten. Und er war sehr dankbar dafür. Er verstand, wie Gottes Barmherzigkeit gegenüber anderen zum Ausdruck kam. Aber er hat auch verstanden, dass es aufgrund der Gnade Gottes war, dass er war, was er war. Und so hat er niemals seine tief empfundene Dankbarkeit für Gott und die Güte Gottes vergessen. 1. Timotheus Kapitel 1. 1. Timotheus, Kapitel 1, angefangen in Vers 12. Er sagt, ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und mich für treu erachtet und ins Amt eingesetzt hat. Schauen Sie, er dankt Gott dafür, dass er stark wurde, dass er ins Amt eingesetzt wurde. Er verstand auch etwas hier. Man muss ins Amt eingesetzt werden von Gott, was immer auch ein Amt es sein mag. Man kann nicht sich das Amt selbst anmaßen. Es gibt immer wieder welche, die meinen, sie könnten sich das Amt anmaßen, ob es das Amt eines Predigers ist oder was immer es sein mag. Und dann, wenn sie dieses Amt nicht erhalten, dann verlassen sie Gottes Leib und wollen dann selbst eine Kirche gründen oder da herausgehen und da prophezeien und predigen. Haben nichts verstanden von dem, wie es Gott bewirkt. Aber Paulus sagt, ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und mich für treu erachtet und ins Amt eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer, ein Verfolger, ein Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend im Unglauben getan. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist oder sind. Und das Wort ist gewiss wahr und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um die Sünder zu retten, unter denen ich der Erste bin. Schauen Sie, da ist nicht irgendwie Hochmut vorhanden. Der Paulus war jetzt nicht jemand, der sich gebrüstet hat über das, was er war. Er sagt, ich bin der Allererste der Sünder. So sah er sich. Ich bin ein elender Mensch. Wer wird mich erretten vor dem Leib des Todes? Vers 16. Aber er hört wiederum nicht auf mit dieser Betrachtung, sondern er weist auf die Gnade Gottes hin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, Vers 16, damit Jesus Christus an mir, dem Ersten, alle Geduld erzeigte, zum Vorbild für die, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren und Alleinweisen, er erkannte, es ist Gott, der Alleinweise ist, nicht er, dem sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was sehen wir hier? Wir sehen wiederum, wie Paulus sich auf Gott konzentriert. Wie Paulus erkennt und anerkennt, dass es Gott war, der ihn stark gemacht hat. Dass es Gott war, der ihm die Weisheit gegeben hat, der ihn ins Amt eingesetzt hat, der ihm die Möglichkeit gegeben hat, überhaupt diese Dinge zu bewirken. Paulus wollte wissen, wie er den anderen am besten dienen könnte. Und er war sehr dankbar dafür, dass Gott ihm den Weg zur Wahrheit offenbart hat und auch, dass Gott diesen Weg anderen offenbaren würde. Und so fühlte sich Gott verpflichtet, Gott zu danken. Ich meine, so fühlte sich Paulus verpflichtet, Gott zu danken, für was auch immer Gott bewirken würde in seinem Leben und in dem Leben derer, die Gott berufen würde. 2. Thessaloniker, Kapitel 1. 2. Thessaloniker, Kapitel 1 und Vers 3. Paulus musste viele Leiden durchstehen, wie wir alle wissen. Hat ihn das aus der Bahn geworfen? Hat er gesagt, das ist jetzt zu viel, also so sehe ich das aber jetzt nicht, so hatte ich das also irgendwie anders erwartet. Ich bin da gesteinigt worden an der Stadt, ich wurde auferweckt von den Toten, ich bin direkt in die Stadt zurückgelaufen, um zu zeigen, ich lasse mich nicht einfach da von euch niederknien, aber es war Gott, der es natürlich tat. Nein, er gab nicht auf. Selbst im Leid gab er nicht auf, denn er wusste, dass Gott mit ihm war. 2. Thessaloniker, Kapitel 1 und Vers 3. Wir bedenken beständig euer Werk im Glauben, eure Arbeit in der Liebe und eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor Gott, unserem Vater. Das ist auch eine gute Stelle, aber das war die 1. Thessaloniker, Kapitel 1, Vers 3 Stelle, die ich eigentlich nicht lesen wollte. Ich wollte 2. Thessaloniker, Kapitel 1 und Vers 3 lesen. Da heißt es nämlich wie folgt. 2. Thessaloniker 1 und Vers 3. Wir schulden Gott alle Zeit Dank für euch, Brüder, wie es sich gebührt. Denn euer Glaube wächst außergewöhnlich und die Liebe eines jeden unter euch füreinander nimmt zu. Verstehen wir, dass wir Gott schulden für, sagen wir einmal jetzt, die Mitglieder in Gottes Kirche, hier in diesem Raum, denjenigen von Ihnen, die zuhören, diejenigen von Ihnen, die vielleicht noch nicht den Heiligen Geist erlangt haben, aber in dem Prozess sind, ihn zu erlangen. Für diejenigen, die Gott noch berufen wird. Wir schulden Gott dafür Dank. Wie oft danken wir Gott für sein Werk, für seine Kirche? Oder sind unsere Gebete immer auf uns selbst orientiert? Ach, ich will oder ich möchte Gott, dass du dies für mich tust, dass du das für mich tust. Und so weiter und so fort. Schauen wir uns 2. Thessaloniker Kapitel 2 an. Und wenn es Gott dann nicht für uns tut, dann werden wir verzweifelt, dann werden wir in irgendeiner Form deprimiert. Und dann sind wir vielleicht sogar dabei, das Handtuch zu werfen und zu sagen, das ist jetzt genug, jetzt will ich nicht mehr weitermachen. 2. Thessaloniker Kapitel 2, Vers 13. Wir aber schulden Gott alle Zeit Dank für euch, heißt es hier, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zum Heil in der Heiligung des Geistes und im Glauben der Wahrheit erwählt hat, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Schauen Sie, es geht darum, letztendlich ein Gottwesen in der Familie Gottes zu werden. Ein unsterbliches Geistwesen. Die Herrlichkeit zu erlangen, die Christus hat. Und Paulus schuldet Gott dafür Dank. Und wir schulden Gott dafür Dank, dass er uns berufen hat und dass er alle anderen berufen hat, in den Leib Jesu Christi gebracht hat. Wenn man eine solche Einstellung hat, dann wird man nicht einfach gleich aufgeben, wenn vielleicht gewisse Dinge in unserem Leben nicht so laufen, wie wir sie gerne hätten. Wenn wir uns jetzt einige Stellen anschauen, werden wir sehen, wie Paulus immer und immer wieder Gott dafür dankt, dass er seine Wahrheit anderen offenbart hat und auch, was die dann mit der Wahrheit gemacht haben. Es geht ja nicht nur darum, dass man die Wahrheit Gottes erkennt, es geht ja auch darum, was man dann damit anfängt. Zunächst einmal Römer Kapitel 1 und Vers 8. Römer Kapitel 1 und Vers 8. Zuerst, sagt er hier, zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, weil man von eurem Glauben in der ganzen Welt spricht. Danken wir Gott dafür, dass wir gläubige Geschwister haben und sogar, dass Menschen dies anerkennen, dass da Glaube besteht, den natürlich Gott nur gegeben haben kann, obwohl die das vielleicht nicht wissen. Aber die Tatsache, sie sehen den Glauben, aber sie sehen den tätigen Glauben. Nicht nur die Worte, sondern wie der Glaube im täglichen Leben praktiziert wird. Römer Kapitel 6. Römer Kapitel 6, angefangen in Vers 17. Ich wage schon gar nicht, auf die Uhr zu blicken, denn da ist noch einiges hier zu sagen. Römer Kapitel 6 und Vers 17. Gott aber sei gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen, aber nun von Herzen dem Vorbild der Lehre gehorsam geworden seid, worin ihr unterwiesen worden seid. Befreit von der Sünde seid ihr Knechte der Gerechtigkeit geworden. Wir sind nach wie vor Knechte, schauen Sie. Wir waren Knechte der Sünde. Die Sünde hatte Herrschaft über uns. Gott hat uns von der Knechtschaft der Sünde befreit, hat uns aus diesem geistlichen Ägypten herausgeholt. Aber jetzt sind wir nicht total unabhängig geworden. Wir können jetzt tun und lassen, was wir wollen. Nein, wir wurden Knechte Gottes, Knechte der Gerechtigkeit, schuldig, sein Wort zu halten. Wie wir lesen, wir gehören uns selbst gar nicht mehr an. Christus hat uns erkauft. Wir sind sein Eigentum. Er ist unser Herr. Er sagt uns, wie wir zu leben haben. Tun wir dies. Und sind wir dankbar dafür, dass wir Gottes Wort erkennen können, dass wir wissen können, wie wir zu leben haben? Oder ist uns das eine Last? Oder sind wir dann irgendwie undankbar, dass wir Gottes Wort erkannt haben? Vielleicht sagen wir, ach, es wäre besser gewesen, ich hätte es nie erfahren. Jetzt ist es so schwer, es zu halten. Wäre lieber in der Knechtschaft der Sünde verblieben. Und einige haben das gedacht, denken das, kehren zurück in die Welt, aus der sie gekommen sind. Aus was für Gründen auch immer. Spielt keine Rolle. Letztendlich sind wir zurück in die Welt gegangen. Und keine der einzigen Gründe, die man anführen kann, wird werden in Gottes Augen irgendwelche Rechtfertigung haben. Epheser Kapitel 1, die Verse 15 und 16. Epheser Kapitel 1, Vers 15. Darum höre ich auch nicht auf, nachdem ich vom Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, für euch zu danken und denke an euch in meinen Gebeten. Aber schauen wir, was Paulus hier alles sagt. Noch einmal, Epheser 1 und Vers 15. Darum höre ich nicht auf, nachdem ich vom Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Nicht nur zu einigen, nicht nur zu wenigen, nicht nur zu denen, die uns vielleicht am besten so, mit denen wir harmonieren, nein, zu allen Heiligen. Okay, nachdem ich davon gehört habe, jetzt höre ich nicht auf, für euch zu danken und denke an euch in meinen Gebeten. Hätte er das Gleiche gesagt, wenn da Zwietracht und Zwiespalt in der Gemeinde gewesen wäre, wenn da Klicken sich entwickelt hätten, wenn da irgendwo Neid und Eifersucht und Habgunst gewesen wäre zwischen Geschwistern? Ich glaube kaum. Hier war totale Einigkeit, die hier beschrieben ist. Und deswegen sagt Paulus hier, höre ich nicht auf, Gott dafür zu danken. Philipper Kapitel 1. Philipper Kapitel 1, die Verse 3 bis 6. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke. Okay, so oft Sie an Herrn Sohn zu denken, an Frau Sohn zu denken, danken Sie Gott für die Person? Oder ist es Ihnen gleichgültig? Oder beten Sie zu Gott, dass er vielleicht die Person in einer gewissen Distanz hält von Ihnen? Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke, in jedem meiner Gebete für euch alle. Und bete mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis jetzt. Ich bin deshalb guter Zuversicht, dass der, der in euch das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis an den Tag Jesu Christi. Paulus war guter Zuversicht, dass er spricht von allen hier, dass bei allen, bei denen Gott das Werk begonnen hat, dieses Werk bis zum Ende durchgeführt wird. Haben wir die gute Zuversicht? Manchmal haben wir die gute Zuversicht überhaupt nicht. Meinen, wir sind Versager, wir können das nicht schaffen, wir geben lieber auf. Und wie gesagt, auf uns gestellt können wir es auch nicht schaffen. Aber Paulus wusste, es muss durch Jesus Christus geschehen. Durch den Heiligen Geist, Gottes des Vaters und Christus und Christi in ihm. Aber Gott hat die Zuversicht, dass wenn er jemanden beruft, dass er das schaffen kann. Die Person muss nicht aufgeben. Aber es bedarf einer Koordination, einer Kollaboration zwischen der Person und Gott. Kolosser, Kapitel 1, die Verse 3 bis 6. Kolosser, Kapitel 1 und Vers 3. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, und beten allezeit für euch. Nachdem wir von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe zu allen Heiligen gehört haben, durch die Hoffnung, die euch im Himmel aufbewahrt ist, von der ihr zuvor im Wort der Wahrheit des Evangeliums gehört habt, das zu euch gekommen ist, wie auch in alle Welt und Frucht bringt, wie unter euch vom Tage an, an dem ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Schauen Sie, er dankt wiederum dafür, dass die Weisheit, die Wahrheit Gottes in den Geschwistern wächst und dass sie demgemäß dann auch leben. 1. Thessaloniker Kapitel 1. 1. Thessaloniker Kapitel 1, angefangen Vers 2. 1. Thessaloniker 1 und Vers 2. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und denken an euch in unseren Gebeten und bedenken beständig euer Werk im Glauben, eure Arbeit in der Liebe und eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor Gott, unserem Vater. Es gehört ein Werk dazu, um den Glauben zu bewahren. Es gehört Arbeit dazu, um die Liebe zu bewahren. Und es gehört Geduld dazu, auf die Hoffnung zu blicken. Und er sagt weiter in Vers 4, von Gott geliebte Brüder, wir wissen um eure Erwählung, denn unser Evangelium kam nicht nur im Wort zu euch, sondern auch in der Kraft, im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir unter euch gewesen sind um euretwillen. Ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden und habt das Wort in großer Bedrängnis mit der Freude des Heiligen Geistes aufgenommen. In großer Bedrängnis mit der Freude des Heiligen Geistes haben sie das Wort aufgenommen, sodass ihr alle oder für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia ein oder zu Vorbildern geworden seid. Sind wir hier im deutschsprachigen Raum zu Vorbildern geworden? Sagen wir mal anderen Geschwistern gegenüber, die vielleicht in anderen Ländern leben? Oder nicht? Oder ist es so, dass andere auf uns blicken und sagen, naja, ist noch eine junge Kirche, versteht man, muss noch viel Wachstum erfolgen, gibt es da viele Probleme, ja, versteht man auch. Man kann es verstehen, aber es rechtfertigt nicht die Tatsache, dass wir uns alle weitaus mehr bemühen müssen, den richtigen Weg zu gehen. Leider ist das nicht immer der Fall. Einige trinken zu viel. Andere gebrauchen nach wie vor schlimme Worte. Andere begehen Sünden, die sie eigentlich nicht begehen sollten. Okay, ich meine, jede Sünde kann bereut werden, jede Sünde kann vergeben werden. Aber wenn gewisse Dinge geschehen, die einen negativen Geschmack haben, und das geht dann an die Öffentlichkeit, sind wir dann hier im deutschsprachigen Raum zu solchen Vorbildern geworden? Wenn nicht, ist es höchste Zeit, es zu tun. Sich zu überlegen, jeder Einzelne von uns zu überlegen, ist das jetzt die Art und Weise, wir haben es in der Kurzpredigt gehört, ist das die Art und Weise, wie Jesus Christus gehandelt hätte, oder ist es uns egal? Wenn Besucher zu uns kommen, was sehen sie? Sehen sie eine Gemeinde voller Liebe, voller Ehrfurcht vor Gott, voller Zielgerichtetheit, Gottes Weg zu gehen? Oder was sehen Sie? Vielleicht sehen Sie eine Gemeinde, die sehr gerne Partys hat, aber nicht unbedingt den Weg Gottes geht. Lesen wir erneut. 1. Thessalonicher 1, Vers 6. Ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden und habt das Wort in großer Bedrängnis mit der Freude des Heiligen Geistes aufgenommen, sodass ihr für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. Nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst berichten über uns, welche Aufnahme wir bei euch fanden und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinem Sohn vom Himmel zu erwarten, den er von den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns aus dem zukünftigen Zorn errettet. Machen wir uns nichts vor, es wird ein Zorn Gottes über diese Welt hereinbrechen. Und wir befinden uns besser in einer Position, dass wir von diesem zukünftigen Zorn errettet werden. Dass wir nicht durch diese schreckliche Trübsalzeit gehen müssen, die kommen wird. Und wenn Sie in den letzten Tagen etwas Nachrichten gehört oder gelesen haben, dann wissen Sie, wie eng die Sache bereits schon geworden ist. Ob es jetzt Syrien ist, ob es jetzt diese schrecklichen Terroranschläge in Griechenland sind oder in Ägypten vielmehr. Ob es jetzt die Sache in Stockholm ist. Gerade in San Bernardino, ein Idiot, verzeihen Sie die Bezeichnung, geht hin und schießt seine Frau tot und dann mit auch noch einem 6- oder 8-jährigen Schüler in einer Schule in Bernardino, nicht so weit von uns weg. Und so weiter und so fort, Nordkorea. Ich meine, wie viel kann und wie schnell kann etwas explodieren? Aber auch das ist alles nur ein Vorgeschmack für das, was kommen wird. Und wie ich meine, vielleicht eher als viele denken. 2. Thessalonicher Kapitel, oder vielmehr 1. Thessalonicher Kapitel 2 und Vers 13. 1. Thessalonicher Kapitel 2 und Vers 13. Darum danken wir auch Gott beständig, dass, als ihr von uns das Wort der göttlichen Predigt empfangen habt, ihr es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern wie es in der Wahrheit entspricht, als Gottes Wort, das auch in euch, den Gläubigen, wirksam ist. Ach, was so der Prediger hier von diesem Pult hier sagt, das ist ja nur so seine Ansicht. Das ist ja nicht das, was in diesem Falle hier Gottes Wort ist. Ach, als der Paulus damals gesagt hat, Frauen sollten in der Gemeinde, in der Kirche nicht predigen, das war halt so seine Ansicht. Das war halt damals so der Status der Kultur, das war so eine zeitabhängige Situation. Das ist ja heute nicht mehr anwendbar. Heute können Frauen zu Predigern werden, können ordiniert werden, können zu Bischöfinnen werden. Ja, ist das so? Ich meine, ist die Bibel lediglich eine Ansammlung von kulturellen Ideen? Oder ist sie das Wort Gottes? Und wenn sie das Wort Gottes ist, leben wir danach, akzeptieren wir das, was hier steht. Egal, ob andere es anders sehen und darum interpretieren wollen und sagen, ja, man kann ja ruhig zusammenleben, ohne verheiratet zu sein und, was immer die mögliche Ausrede sein mag für seine Rechtfertigung für das, was man eben tun will und nicht tun will. Beständig heißt es hier, ohne Unterlass heißt es hier, danken wir Gott. Christus, als er hier auf Erden ein Mensch war, wusste, dass er nichts von sich aus tun konnte, es sei denn, wenn der Vater ihn dazu befähigte. Er konnte von sich aus nichts tun. Aber er wusste auch, dass der Vater ihn befähigen würde. Denn was heißt es, oder wie heißt es? Er sagte, der Vater sagte, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott, der Vater, liebte den Sohn. Und Jesus Christus liebte den Vater. Und weil er den Vater liebte, hielt er die Gebote des Vaters. Und indem er das tat, bewies er seine Liebe zu Gott. Und wir lesen, ihr könnt das nachher in Johannes Kapitel 8 und Vers 29 nachlesen, dass Christus immer tat, was wohlgefällig war in Gottes Augen. Und von daher konnte er zuversichtlich sein, dass, worum er ihn auch bat, Gott, der Vater, würde es erfüllen. Interessant ist eine Stelle in Johannes Kapitel 11, die kann man sehr leicht überlesen, wenn man nicht genau aufpasst, was hier gesagt wird. Johannes Kapitel 11, angefangen in Vers 38. Johannes Kapitel 11 und Vers 38. Es ist die Stelle, wo Lazarus von den Toten auferweckt wurde. Und da seufzte Jesus wieder bei sich selbst und kam zum Grab. Und es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Und Jesus sagte, hebt den Stein weg. Und Martha, die Schwester des Verstorbenen, das war die, die also sehr viel immer mit physischen Dingen umging, die sagte zu ihm, Herr, er stinkt schon, denn er ist seit vier Tagen hier. Und Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Vers 41. Und da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen auf und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste ja, dass du mich immer erhörst, aber wegen der vielen Menschen, die hier dabei stehen, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern gebunden und so weiter. Also Christus dankte Gott dafür, dass er ihn erhört hat. Aber schauen Sie, in welchem Zeitpunkt er das sagt. Er sagt es noch, bevor das Wunder erfolgt war. Er sagt, ich danke dir, dass du mich erhört hast, obwohl die Manifestation des Wunders erst noch kommen würde. Denn dann sagt er jetzt, Lazarus, komm heraus, und dann kommt er heraus. So, die Frage ist für uns, danken wir Gott auch für Dinge, die noch nicht geschehen sind, von denen wir aber die Zuversicht, die Überzeugung haben, dass sie geschehen werden? In Matthäus Kapitel 6, wir hatten das in der Kurzpredigt gehört, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alle diese anderen physischen Dinge werden euch zufallen, heißt es hier sehr schlecht übersetzt, denn es ist wirklich kein Zufall, werden euch gegeben werden, sollte es übersetzt werden. Aber glauben wir das? Glauben wir das, wenn wir zunächst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit trachten, dass er uns dann auch diese physischen Dinge geben wird in der Zukunft und gleichwohl danken wir bereits Gott jetzt schon dafür? Oder warten wir, bis wir dann etwas sichtbar vor uns haben, um dann vielleicht Gott dafür zu danken? Schauen Sie, die Einstellung der Dankbarkeit, die muss in unserem ganzen Leben existieren. Nicht erst dann, wenn wir etwas erlebt haben, was uns gefällt, sondern bereits unser ganzes Leben hindurch. Und wir müssen auch unsere Dankbarkeit den Menschen gegenüber zum Ausdruck bringen, die uns Gutes tun. Das ist auch etwas, was wir nicht vergessen dürfen. Christus erwartete, dass nicht nur der Samariter, sondern auch die anderen Neuen kommen würden, um ihm zu danken für die Heilung in diesem Fall. Schauen wir uns dies einmal an in Römer Kapitel 16. Römer Kapitel 16. Wenn man es nicht tut, dann wird das mehr oder weniger so als Selbstverständlichkeit angesehen. Dann wird diese Dankbarkeit irgendwie nicht mehr so als wichtig betrachtet. Römer 16, Vers 3. Römer 16 und Vers 3. Grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihr Leben riskiert haben, denen nicht nur ich danke, sondern auch alle Gemeinden unter den Nationen. Die haben alle, diesen beiden hier, dafür gedankt, dass sie sich für Paulus eingesetzt und ihm vielleicht sogar das Leben gerettet haben. Tun wir das? Danken wir den Menschen, die uns und anderen Gutes tun? Oder ignorieren wir das und meinen, das sei gar nicht so wichtig? Aber auch hier ist es wichtig, dass wir wissen, wo unsere Priorität sein muss. Denn wir danken nicht nur den Menschen. In Apostelgeschichte 28. Apostelgeschichte 28 und Vers 15. Apostelgeschichte 28 und Vers 15. Und von dort kamen uns die Brüder, weil sie von uns gehört hatten, bis Appii, Forum und Tres, Taberne entgegen. Und als Paulus sie sah, da dankte er Gott und gewann Zuversicht. Seine Priorität war immer, Gott zu danken. Auch für die Brüder, auch für diejenigen, die kommen würden, ihm zu helfen, ihm Zuversicht und Anerkenntnis zu geben. Seine Priorität war immer Gott. Und so muss es auch sein. Und wenn uns Menschen enttäuschen, Gott enttäuscht uns nie. Und wir müssen das begreifen, dass wir Gott Dank schuldig sind. In welchen Situationen auch immer. Selbst Engel, die so viel mächtiger sind, so viel intelligenter sind als wir, vergessen nicht, Gott zu danken. Und zwar kontinuierlich. Schauen wir uns dies in Offenbarung Kapitel 11 an. Und wenn die es tun, wie viel mehr sollten wir es tun? Offenbarung Kapitel 11, die Verse 16 und 17. Die 24 Ältesten, und das sind Engelwesen, nebenbei gesagt, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, die fielen auf ihr Gesicht und beteten Gott an und sagten: Wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht angenommen hast und die Herrschaft angetreten hast. Sie danken Gott dafür, dass er das Reich Gottes sehr bald auf Erden errichten wird. Sie danken Gott für seine Macht, sie danken Gott für seine Allweisheit, sie danken Gott für seine Tätigkeit. Tun wir das? Tun wir das? Oder sind wir so mit unseren Problemen beschwert, diese täglichen, an und für sich total im Vergleich unerheblichen Problemen, dass wir es vergessen, unser Augenmerk auf Gott zu richten und ihm zu danken? Schauen Sie, Dankbarkeit ist etwas, was unserer Gesinnung entspricht, quasi das aus unserer Gesinnung herausfließt. Sie reflektiert eine Lebensweise. Gekoppelt mit dem absoluten Verständnis, dass der allmächtige und allwissende Gott genau weiß, was mit uns geschieht. Es gibt nichts, was Gott über uns nicht weiß. Es gibt auch nichts, was so zufällig geschieht, ohne dass Gott es nicht weiß. Er weiß, was wir denken. Er weiß, was wir sagen. Er weiß, was wir tun. Er weiß sogar, was ich in den nächsten 10 Minuten so von mir geben werde, weil er ja weiß, was in meinem Gehirnkasten ist. Er weiß die tiefsten Geheimnisse, Motive unseres Herzens. Sie können sich betrügen, Sie können andere betrügen, Sie können Gott nicht betrügen. Gott weiß alles über Sie. Er weiß alle Umstände in Ihrem Leben. Und er lässt sie geschehen. Oder er bringt sie sogar dazu, dass sie geschehen. Warum? Glauben wir das, was ich jetzt sagen werde, oder nicht? Es geschieht zu unserem Besten. Oh, das aber jetzt nicht. Also diese Situation, in der ich hier stecke, das kann ja unmöglich zu meinem Besten sein. Nichts, was in unserem Leben geschieht, geschieht gegen Gottes Willen. Und solange wie wir uns auf Gott konzentrieren, auf sein Reich, auf seine Gerechtigkeit, dann wird nichts geschehen, was uns geistlich gesehen zerstören könnte. Und wenn wir bemerken, dass wir uns nicht richtig auf Gott und seine Gerechtigkeit und sein Reich konzentrieren, dann ist es höchste Zeit, es zu tun. Diese Kehrtwendung zu machen. Was sagt uns Gott? Römer Kapitel 8 und Vers 28. Römer Kapitel 8 und Vers 28. Ich glaube, Sie haben etwas Geduld mit mir heute, weil ich noch viel zu sagen habe. Es geht natürlich ein bisschen auf die Zeit, ist mir schon klar, aber ich habe ja nicht unbedingt immer so viel Gelegenheit, zu Ihnen persönlich zu sprechen. Müssen wir das ein wenig ausnutzen. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wenn sie Gott lieben, dann werden alle Dinge, die ihnen geschehen, zu ihrem Besten sein. Das wissen wir, sagt Paulus hier. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Wissen wir das? Wissen wir, dass wenn wir berufen sind und wenn wir wirklich Gott lieben und Liebe Gottes ist, seine Gebote zu halten, dann werden alle Dinge, die in unserem Leben geschehen, zu unserem Besten dienen, auch wenn wir das vielleicht in dem Augenblick nicht unbedingt erkennen. 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 3. Und das ist der Grund, warum wir Gott in allem und für alles dankbar sein können. Weil wir das doch wissen, dass alle Dinge uns zum Besten dienen, die in unserem Leben geschehen. 1. Johannes Kapitel 5 und in Vers 3. Denn das ist die Liebe zu Gott. Besser, wie die Elberfelder Bibel es sagt, das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Vielleicht am Anfang schon. Je mehr wir uns Gott annähern, je mehr wir diese Beziehung zu Gott aufbauen, werden wir erkennen, seine Gebote sind eigentlich gar nicht so schwer. Aber vielleicht am Anfang, wie den Sabbat soll ich jetzt halten in dieser Welt, das ist doch gar nicht möglich. Nun gut, ich habe den Sabbat, ich möchte sagen, wie lange bin ich in der Gotteskirche jetzt? Meine Frau hat ein besseres Gedächtnis als ich. Ich habe den Sabbat immer gehalten, das kann ich also offen sagen. Und am Anfang war es schwer. Und dann war es nicht mehr ganz so schwer. Und dann wurde es eine Selbstverständlichkeit. Das gleiche mit dem 10. Zahlen. Am Anfang mag das schwer sein. Es ist zu einer absoluten Routine geworden. Das tut man. Ich bekomme mein Gehalt. Ein Scheck, den ich ausstelle, einer der ersten, der 10. Das sollte sogar eigentlich der erste sein. Eine Routine. Da braucht mich keiner unmöglich da jetzt dran zu erinnern, dass ich das jetzt auch nicht vergesse oder mich da irgendwo jetzt sträube. Aber es braucht natürlich Zeit. Aber mit der Zeit kommt die Gewohnheit. Und das ist das, worum es geht. Wir leben heute in einer undankbaren Welt. Das ist nun mal so. Die meisten Menschen sind heute einfach nicht dankbar. Und die Endzeit beschreibt Menschen mit einem kalten Herzen, die Fähigkeit, dankbar zu sein, verloren haben. Hier wird die Endzeit beschrieben, 2. Timotheus Kapitel 3. 2. Timotheus Kapitel 3, angefangen in Vers 1. Das sollst du aber wissen. Wissen wir das? Dass in den letzten Tagen gräuliche Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unenthaltsam, wild, das Gute hassend, Verräter, unbedacht, überheblich, die das Vergnügen mehr lieben als Gott. Sie haben den Schein eines gottesfürchtigen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie und solche Menschen meide. Warum? Weil sie uns beeinflussen werden, so zu leben, wie sie leben. Was sie uns beeinflussen werden, hochmütig zu werden, undankbar zu werden, überheblich zu werden, Verräter zu werden, das Vergnügen mehr zu lieben als Gott und, was mir hier alles aufgeführt wird. Wenn jemand so lebt, wenn jemand stolz ist, wenn jemand ein Liebhaber für sich selbst ist und nicht für andere, dann kann er nicht wirklich Gott dafür dankbar sein, dass er so ist, wie er ist. Er kann an Gott nicht dankbar sein für die Talente, die Eigenschaften, die er erhalten hat. Wenn jemand ist, der jemand eine Person ist, die das Geld liebt, der keine Selbstkontrolle hat, der jemand ist, der den Genuss liebt, der kann nicht dankbar sein Gott gegenüber und zufrieden mit dem, was er hat, denn er will immer und immer mehr. Eine Person, die lieblos ist, die keine Vergebung kennt, die kann nicht dankbar sein für andere Menschen, die Gott einem gegeben hat. Die Pharisäer, die haben Christus verraten. Warum haben sie ihn verraten? Sie wussten, wer Christus war. Zumindest wussten sie, dass er ein Prophet war, der von Gott gekommen war. Dann haben sie gesagt, ja, der treibt aber den Teufel mit Beelzebub aus. Aber sie wussten, dass es Gottes Kraft war, mit der Christus wirkte. Sie haben ihn verraten aufgrund von Neid. Sie waren neidisch. Sie haben Christus nicht dafür gedankt, für all die guten Taten, die er tat, dass er zum Beispiel Menschen heilte. Nein, sie haben ihn beneidet. Sie haben gedacht, okay, jetzt kommen die Römer, die nehmen uns unsere Herrschaft, unser Prestige weg, wenn wir nicht etwas gegen Christus unternehmen. Und so ist Neid in der Tat einer der größten Feinde von Dankbarkeit. Neid und Dankbarkeit sind totale Gegensätze. Und die Bibel warnt uns immer und immer wieder davor, neidisch zu sein. Neidisch für andere oder über andere zu sein. Die Bibel sagt uns sogar, dass der Neid vom Teufel kommt. Eine dämonische Weisheit. Ein neidvoller Mensch ist kein Mensch, der von Gottes Geist beseelt ist und der dankbar ist für das, was Gott in unserem Leben tut. Schauen wir uns dies an, Jakobus Kapitel 3, damit wir das uns noch einmal klar machen. Jakobus Kapitel 3 und Vers 14. Jakobus 3 und Vers 14. Habt ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen, dann rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, sinnlich und teuflisch. Denn wo Neid und Zank sind, da gibt es Unruhe und lauter böse Dinge. Neid ist eine Charaktereigenschaft von Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben. Und wenn wir Neid in uns führen, ist es höchste Zeit, diesen Neid total aus unserem Leben zu entfernen. Wissen Sie, wie die Bibel die heutige Welt beschreibt? Schauen wir uns das kurz an im Predigerbrief. Prediger in Kapitel 4 und Vers 4. Und der Predigerbrief ist ja geschrieben worden über die Menschen. Er beschreibt den Zustand der Menschheit, die abgeschnitten ist von Gott. Nun, hin und wieder wird der Leser selbst, also Sie und ich, angesprochen. Dann heißt es, was du mit deiner Kraft tun kannst, das tu mit ganzer Kraft und so weiter. Aber im Großen und Ganzen beschreibt der Predigerbrief die Menschheit, die abgeschnitten ist von Gott. Und schauen wir uns dies an. Prediger Kapitel 4 und in Vers 4. Prediger 4 und Vers 4. Ich sah Arbeit und Geschicklichkeit in allen Sachen an, da neidet einer den anderen. Das ist die Welt, in der wir leben. Eine undankbare, von Neid zerfressene Welt. Und er sagt, es ist eitel, haschen nach Wind. Und wussten Sie, dass wir alle, Sie und ich nicht ausgenommen, diesen Neid hatten, bevor wir berufen wurden? Wir lebten in einem Zustand des Neides. Wussten Sie das? War Ihnen das klar? Ist Ihnen das klar? Titus Kapitel 3 und Vers 3. Titus Kapitel 3 und Vers 3. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, verirrt, dienten mancherlei Begierden und Leidenschaften, lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten einander. Das waren wir, das waren sie, das waren ich. Das war ich. Aber mit dem Zustand der Bekehrung muss dies alles der Vergangenheit angehören. Darf nicht mehr in unserem Leben existieren. Darf nicht mehr die Herrschaft über uns haben. 1. Korinther Kapitel 3. 1. Korinther Kapitel 3, angefangen Vers 2. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Nahrung, denn ihr konntet sie noch nicht ertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht. Das musste Paulus damals der Korinthergemeinde schreiben. Schreibt er uns das heute? Gilt das für uns? Warum konnten sie die feste Nahrung noch nicht ertragen? Warum mussten sie immer und immer wieder die Anfangsgründe der Lehre gesagt bekommen? Konnten nicht voranschreiten in der Erkenntnis, in der Weisheit? Vers 3. Weil ihr, die Kirche in Korinth, noch ungeistlich seid. Denn wenn Eifersucht und Zank und Zwietracht unter euch sind, seid ihr nicht ungeistlich und lebt nach Menschenweise. Wo hier von Eifersucht die Rede ist, kann es auch mit Neid übersetzt werden, das gleiche Wort. Wenn also Neid unter uns ist, dann sind wir genauso wie die Welt. Dann sind wir nicht herausgekommen aus der Welt. Dann sind wir nach wie vor drin. Und deswegen müssen wir dieses abstellen. So, mal persönlich gefragt. Sie haben zum Beispiel einen Mitarbeiter auf Ihrem Arbeitsplatz. Jetzt bekommt er eine Provision, sagen wir mal. Eine Gehaltserhöhung, Sie nicht. Wie reagieren Sie? Oh, jetzt sind Sie neidisch drauf. Der hat das bekommen, ich nicht. Wie sieht es aus in der Schule, in der Universität? Sie haben einen Mitarbeiter, sagen wir mal, der ist intelligenter als Sie, bekommt bessere Noten als Sie. Sind Sie jetzt neidisch und eifersüchtig auf den, weil Sie eben nicht so gut sind wie der? Sagen wir einmal, einem Mitglied in der Kirche geschieht etwas Gutes, er wird vielleicht irgendwie zu einer besonderen Aufgabe ausersehen und Sie nicht. Wie reagieren Sie? Sind Sie jetzt neidisch auf den? Wieso kriegt der das und nicht ich? Sind Sie glücklich, wenn, sagen wir mal, ein Mitglied in Gottes Kirche davon erzählt, dass sie eine Gehaltserhöhung erhalten hat und Sie aber nicht? Oder wenn jemand eine gute Arbeit geleistet hat und wird dafür honoriert, Sie aber nicht? Wenn jemand in Gottes Kirche, sagen wir mal, ein Mann zu einer Frau gefunden hat, Frau zum Mann, und die ein gutes Verhältnis haben. Und sie auch gerne dieses Verhältnis mit diesem Mann, dieser Frau hätten haben wollen, und das geht jetzt nicht mehr, werden sie jetzt neidisch. Schauen Sie, das ist keine göttliche Weisheit, wie die Bibel es sagt. Es ist Weisheit, die von Satan kommt und nicht von Gott. Denn wenn wir wissen, dass nichts in unserem Leben geschieht, was Gott nicht zulässt, zu unserem Besten, warum würden wir dann jetzt neidisch sein auf Menschen, die etwas erleben, was Gott für uns nicht vorgesehen hat? Neid verursacht Streit, Neid verursacht Konfusion und Neid verursacht Hass. Und das müssen wir begreifen. Neid führt zu Hass. Wenn Neid und Hass unser Herz erfüllt oder in unser Herz eingeht, dann sind wir von Gefühlen der Dankbarkeit und des inneren Friedens und des Glückseligseins und der Glücklichkeit beraubt. Weil das kann nicht zusammen existieren. Gott gebietet uns, anderen zu helfen. Und sogar solchen zu helfen, die auch nicht einmal dankbar sind. Lukas Kapitel 6, Vers 27. Lukas Kapitel 6 und Vers 27. Ich sage euch, die ihr zuhört. Christus wusste, nicht jeder würde zuhören. Ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Wieso hat die Person so ein schönes Leben? Die ist gar nicht in der Kirche. Und ich bin in der Kirche und ich habe all diese Leiden zu ertragen. Wie kommt das? Gott ist ja nicht gerecht. Segnet, die euch verfluchen. Bittet für die, die euch beleidigen. Schauen wir weiter in Vers 32. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank habt ihr davon? Die Sünder tun das selber auch. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr wieder etwas zu empfangen hofft, mit anderen Worten mit Zinsen, welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder leihen den Sündern auch, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Der Sinnzusammenhang ist der. Sie geben jemandem 10 Euro und wollen dann die 10 Euro zurück und noch 10 Euro dazu. Vielmehr, Vers 35, liebt eure Feinde, tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu hoffen, so wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Gott ist gütig sogar gegenüber den Undankbaren und Bösen. Und wir müssen die gleiche Haltung entwickeln. Wir müssen da keine Unterschiede machen und dürfen es nicht. Sie haben sicherlich den Ausspruch gehört, Undank ist der Welt ein Lohn. Das ist auch leider richtig. Aber es geht ja nicht um den Lohn der Welt. Sollte es für uns ja nicht geben. Wir sollten verstehen, dass was wir tun, wir erhalten den Lohn von Gott und von Gott allein und nicht von anderen Menschen. Den erwarten wir gar nicht von anderen Menschen. Epheser Kapitel 8 und Vers 8. Epheser Kapitel 8 und Vers 8. Epheser Kapitel 6 und Vers 8. Wenn Sie krampfhaft nach Vers Kapitel 8 gesucht haben sollten. Epheser 6 und Vers 8. Das Licht ist ein bisschen irgendwie schade. Kann man nicht so richtig so das Stellen lesen. Weil ihr wisst, was jeder Gutes tut, das, schauen Sie, das Gute, das er tut, genau das, was er tut, das wird er vom Herrn empfangen. Er sei Knecht oder Freier. Nicht von anderen Menschen, sondern vom Herrn, von Gott. Und wenn wir dieses Leben auf richtige Weise leben, was sagt uns dann Gott in Matthäus Kapitel 5 und Vers 16? Schauen Sie, da ist kein Raum für Neid, für Hass, für Missgunst, für Eifersucht. Da ist auch kein Raum für Undankbarkeit in unserem Leben. Matthäus Kapitel 5 und Vers 16, wo wir lesen, so lasst euer Licht leuchten. Schauen Sie, das Licht, das leuchtet. Es ist nicht die Sprache, die man hört. Man hat immer zu rechter Weise gesagt, wenn man das Licht hört, dann ist was dran kaputt. So lasst das Licht leuchten vor den Leuten, damit sie was sehen, damit sie eure guten Worte hören. Damit man hier jetzt ein Prediger geworden ist und dann mit den Leuten auf der Straße da diskutiert. Nein, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Letztendlich werden sie erkennen, dass es der Vater im Himmel war, der uns die Kraft gegeben hat, die Möglichkeit gegeben hat, gute Werke zu tun. Und dann werden sie dem Vater danken, nicht uns, dem Vater. Darauf kommt es ja letztendlich an. Und so sollten wir uns wirklich bemühen, dankbar zu sein für das, was Gott in unserem Leben tut. Auch wenn wir nicht unbedingt immer begreifen, warum gewisse Dinge geschehen. Lassen wir uns Gott noch einmal bewusst werden, dass er uns unsere Sünden vergeben hat. Dass er uns die Wahrheit offenbart hat. Dass er uns die Wahrheit offenbart hat, dass wir das Gesetz Gottes halten können zu unserem Besten. Für die Segnungen, die er uns gegeben hat. Weitergeben wird. Zeigen wir Gott unsere Dankbarkeit darin, dass wir seine Gebote halten. Darin, dass wir anderen Gutes tun. Nicht immer uns auf uns selbst konzentrieren, sondern sehen, was können wir anderen Gutes tun. Selbst solchen, die uns möglicherweise zurzeit nicht unbedingt dankbar dann sich erweisen werden. Wie können wir Gott für alles und in allem danken, ohne Unterlass? Nun, wenn wir erkennen, dass Gott in unserem Leben wirkt, dass nichts geschieht in unserem Leben, was Gott nicht zulässt, zu unserem Besten. Und danken wir Gott für sein Eingreifen, noch bevor es geschehen ist. Weil wir die Zuversicht haben, den Glauben haben, dass es geschehen wird. Und weisen wir alles zurück, vernichten wir alles in unserem Leben, was der Dankbarkeit widerstrebt, wie zum Beispiel Neid, Eifersucht, Hass und so weiter und so fort. Und lassen wir immer wieder uns das ins Bewusstsein zurückrufen, dass nur Gott und Gott allein allen Dank und alle Herrschaft und Herrlichkeit gebührt. Keine Menschen. Mit Sicherheit uns selber nicht. Aber Gott. Zum Abschluss Kolosser Kapitel 1. Kolosser Kapitel 1, die Verse 9 bis 12. Deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller Weisheit und geistlicher Einsicht, damit ihr des Herrn würdig lebt, ihm in jeder Hinsicht gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und zunehmt in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft nach seiner herrlichen Macht, zu aller Geduld und Langmut mit Freuden und dem Vater dankt, der uns befähigt hat zum Erbteil der Heiligen im Licht.